Ich grüße alle ganz herzlich an diesem Morgen in fröhlicher Kälte draußen, hier in gemütlicher Wärme. Auch in Österreich, in Kärnten, hat der Eisbär inzwischen zugeschlagen. Aber wir wollen ja nicht über das Wetter reden. Ich möchte zuerst Danke sagen für die Andacht von Schwester Renate. Hat mich persönlich wieder angesprochen und dann erinnert, dass mein Leben, meine eigene Lebensgeschichte auch da hineinpasst. Von meinem Vater her stand kein Ja zu meinem Leben über mir. Er wollte eine Abtreibung, ich passte nicht ins Lebenskonzept und meine Mutter hat dann unter Anraten und Drängen eines Arztes sich dagegen gestellt und so bin ich in dieses Leben geschubst worden, in sehr unsichere Verhältnisse und habe sehr früh schon erlebt, dass Gott trotz allem mein Leben weiterhin irgendwie schützt, obwohl ich es damals nicht so genannt hätte. Als ich mit 6 Jahren auf eine unerwartete Kreuzfahrt ging, Flusskreuzfahrt, man nannte das damals Entführung, die stand auch in der Zeitung, hat Gott in dieser Woche 2-mal mein Leben vor einem sicheren Unfall oder möglichen Tod errettet. Auf dem Schiff, wo es stromabwärts ging, in einem ziemlichen Tempo, habe ich als schmächtiges Bürschchen dann mit Drahtseilen geangelt. Die waren 4 Zentimeter, wenn es mich da reinreißt, ist außen vorbei. Und als die Dame, die mich da mitgenommen hat und entführt hat, mich dann in der Nacht mitten auf der Reichsbrücke in Wien um 12 Uhr stehen hat lassen, habe ich mit traumwandlerischer Sicherheit zurückgefunden auf diesen Schleppkahn und bin über einen so einen schmalen Steg gegangen, ohne Geländer irgendetwas, wippte. Wenn es mich da reinschmeißt, schwimmen konnte ich nicht. Gott war immer da, hat mich gewollt, hat mich durch dieses Leben gebracht und beschützt. Meine Kindheit ist dann sehr spannend verlaufen. Ich bin lange Jahre im Heim gewesen. Später in einem dieser Heime, wo ich war, hat ein nicht so fundierter Pädagoge, sagen wir es einmal so, nicht sehr sensibel von mir gesagt, dich haben wir aus dem sozialen Kohlenkübel geholt. Also wie man Dreck von der Straße abkratzt. Zum Humor Gottes gehört es, dass ich, obwohl ich aus dem sozialen Kohlenkübel stamme, die allermeiste Zeit meines Lebens auf Schlössern und Burgen verbracht habe. Das fing schon an bei dem Kinderheim in Schloss Leonstein. Dann kam Schloss Klaus und Burg Klaus und jetzt bin ich im Ruhestand auf Burg Sternberg und von da aus mache ich dann meine Reisen und geistlichen Dienste und bin auch unter anderem wieder mal hier gelandet. Trotz allem Leben mit Perspektive, das soll es sein. Das vergangene Jahr war ja reichlich durchwachsen. Wir kennen die Stichworte Aleppo, Berlin, Brexit, Erdogan, Köln, München, Nizza und das ist nur eine Auswahl an markanten Ereignissen, die Dauerbrenner, mit denen wir es auch ständig zu tun haben, die Flüchtlinge, die Klimafragen und die höchst problematische demografische Entwicklung, das ist sowieso ständiges Hintergrundleuchten in diesen unsicheren Zeiten. Und wie es ausschaut, werden die kommenden Jahre auch nicht weniger spannungsreich und chaotisch. Mit einem Wort, die Zukunft ist auch nicht einmal nicht mehr das, was sie schon einmal war. Wir müssen uns einstellen auf unsichere und unübersichtliche Zeiten und Verhältnisse und wir sind daran nicht wirklich gewöhnt. Ich möchte das Problemszenario nicht ausbreiten und weiter vertiefen, denn Resonieren und Lamentieren ändert auch nichts. Mich geht es um eine ganz andere Frage. Was ist denn unser Platz in all diesen Dingen? Was ist unsere Verantwortung und Berufung? Und was wird uns dafür mitgegeben? Was hat Gott vor mit uns in diesen verrückten Zeiten? Und ich sage es gleich am Anfang. dass das Evangelium sich bei uns bewähren möchte, das ist sehr viel mehr, als dass Gott uns irgendwie über die Runden bringt. Es ist sehr viel mehr als Gott, der sich um unsere Wohlergehen kümmert. Es ist mehr, als uns in Bedrängnissen und Trübsalen bewahren. Es geht nicht um Durchkommen oder Davonkommen. Nicht einmal der Himmel und das Ende gut, alles gut ist unsere Perspektive, sondern es geht um eine Berufung und darum eine Bestimmung zu verwirklichen. Darum trotz allem leben mit Perspektive. Wenn man dieses Wort anschaut, dann heißt es einerseits Durchblick haben, hindurchschauen, hindurchblicken, überhaupt etwas durchschauen. Und wenn manches chaotisch und verwirrend und widersprüchlich scheint, gewinne ich ein klares Bild, ich habe einen Durchblick. Oder ich sehe etwas, das mich neu mit Hoffnung und Freude erfüllt, auf das man zugehen kann und das dem Leben wieder einen Sinn gibt. Man könnte auch sagen, ich habe eine Vision. Ich habe im Dunkel dieser Zeit auf einmal ein Licht und sehe etwas und habe von nun an einen Weg. Ich weiß jetzt, wo es hingeht. Ich weiß, wozu dieses eine einzige Leben gut ist. Ich weiß, warum Gott mich wollte, was er mit mir wollte. Das nennt man eine Vision. Eine Sicht haben, eine Schau haben und mit einem Schlag letzten Endes wissen, dafür bin ich da. Und natürlich heißt Perspektive haben, auch den Standort wechseln, den Blickwinkel verändern und vielleicht die Dinge noch einmal in ganz neuen Zusammenhängen erkennen. Und so schreibt der Paulus im Epheserbrief im ersten Kapitel in den Versen 18 bis 20, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, in uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er auch in Christus gewirkt hat. Durch sie, diese Kraft, hat er ihn von den Toten auferweckt. Mit anderen Worten, Paulus betet darum, dass diese Christen in Ephesus den Durchblick bekommen. Nicht leuchtende Augen, sondern erleuchtete Augen. Augen, mit denen man die Dinge durchschaut und Zusammenhänge wahrnimmt, die einem vielleicht bisher verborgen waren. Und ein Schlüsselwort, das er bringt, ist Berufung. Er fragt sie, habt ihr eigentlich verstanden und erfasst, was für eine unglaubliche Berufung ihr habt? Was eure Hoffnung ist? Was an euch geschah? Und was jetzt an euch sichtbar werden soll? Und wenn wir von Berufung reden, dann reden wir meistens darüber unter der Frage, wer ist denn berufen und wer nicht? Oder wer ist gar verworfen? Und dann Lieblingssport unter allen Bibelschülern, wie spielt sich denn Berufung ab? Wie wird man einer Führung gewiss? Viel seltener kommt die Frage zur Sprache, ja wozu denn eigentlich berufen? Was hat denn Gott da eigentlich gewollt bei dir, als er dich rief? Und manche fragen immer nur nach einer Platzanweisung und ich sage Leuten immer wieder, du, es kommt nicht darauf an, wo du bist, sondern es kommt darauf an, was du bist, da wo du bist. Und viele sind an die richtigen Plätze gebracht worden und haben es trotzdem vermasselt und andere waren ständig am falschen Platz und waren ein Riesensegen. Nicht wo du bist, sondern was du bist. Ja, was denn? Anderes Stichwort in unserem Text war, du sollst nichts weniger sein als ein Widerschein der Herrlichkeit Gottes. Du sollst nichts weniger sein als sein Abglanz in dieser Welt, eine Darstellung seiner Schönheit. Das ist gemeint, in diesem Leben ein Spiegel sein für das Wesen Gottes, in diese Welt ihn hineinstrahlen, Gott widerspiegeln. Darum kam es im ersten Kapitel im Epheserbrief ja auch gleich dreimal vor. Wir sollten etwas sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. Wir sollten etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und manchmal schockiere ich Leute und frage sie, was heißt denn das jetzt bei dir? Ich sage ganz einfach, etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit heißt, wer dir begegnet, hat eine Gottesbegegnung. Wer dich sieht, dem fällt es leichter, an Gott zu glauben. Wer dir begegnet, bekommt Klarheit über Gott. Tja, sitzen wir in der Tinte. Viele wollten ja nur so ein bisschen fromm werden. Aber die Berufung, die Paulus den Ephesern gibt, hat etwas zu tun damit, dass in ihrem Leben sich aus der Kraft Gottes die Herrlichkeit Gottes zeigt und widerspiegelt. Und das, sagt er, ist eure Hoffnung. Und diese Hoffnung wiederum ist deshalb so spannend, weil Hoffnung bedeutet, es kann ja wirklich noch einmal alles ganz anders werden. Es bedeutet, eine komplett hoffnungslose Situation, eine verfahrene Angelegenheit, die ich nun einmal bin, daraus kann Herrlichkeit werden. Schaut euch um, sagt er den Ephesern. Um euch herum findet ihr nicht viel Grund zur Hoffnung. Das war in Ephesus damals so, das ist mit dieser Welt bis heute so. Ephesus war sicher glanzvoll und gleich unglaublich beeindruckend. Die Metropole Kleinasiens und die Stadt war verdorben. Sie waren überall als wankelmütig, abergläubisch und sittenlos bekannt und berüchtigt. Heraklit von Ephesus, der angeblich nie gelacht hat, hat das so begründet: In diesem Schmutz kann man nicht lachen. Die Epheser sind schlimmer als die Tiere. Sie leben in fürchterlichem Schmutz und gehören alle ersäuft. Heraklit, nicht ich. Schaut euch um und da ist nicht Grund zur Hoffnung. Da gab es diese Fruchtbarkeit-Göttin, Artemis, Diana der Epheser, sein vielbrüstiges Weib. Und es gab gleichzeitig in der Stadt an die 30 Plätze, an denen Neugeborene ausgesetzt wurden. Es gab griechischen Geist und die Silberschmiede, die Amulette verkauften, Schutzbriefe anboten. Zauberei war ein gutes und großes Geschäft. Schaut euch um, da ist nicht viel Grund zur Hoffnung. Schaut in euch, auch da ist nicht viel Grund zur Hoffnung. Ihr wart tot in Übertretungen und Sünden, sagt er in Epheser 2, Verse 1 und 5. Angesteckt und angekränkelt von all dem, was um euch her los war. Und es war keine Kraft da, das zu überwinden. Doch man hat irgendwie schon gespürt und erkannt, diese Lebensweise, die macht einen kaputt. Aber es war keine Kraft da, etwas zu überwinden, sich daraus zu befreien. Bis zu dem Moment, wo das Evangelium zu euch gekommen ist und euch das Wort von einer umwerfenden Liebe und einer überwältigenden Barmherzigkeit gebracht hat. Und es war ein Wort, das war nicht nur Klang und das war nicht nur Schall und Rauch, es war immer ein Wort, das nicht nur sagt, sondern ein Wort, das schafft, wovon es spricht. Und die erste, tiefste und schönste Botschaft an das Herz ist: gewollt, geliebt. Gott verlangt nach dir. Und er hat dabei geliebt, was er vorgefunden hat. Das war nicht ideal. Und Gott hat es auch nicht verlangt und erwartet, dass wir ideal sind. Gott liebt nicht, wovon er träumt, sondern er liebt den Albtraum, der ich nun einmal bin. Und wenn ich das höre, dann werde ich persönlich ganz unbeschreiblich still, froh, glücklich, dankbar. Und ich danke Gott auf Knien, dass er in meinem Leben dann und wann diese Botschaft fast wie eine hörbare, eine Audition an mein Herz weitergegeben hat. Gerade in Zeiten, wo ich gedacht habe, ich habe es vermasselt, ich bin gescheitert. Sag Gott, weißt du, ich liebe dich, auch wenn du scheiterst. Und ich weiß eine Begebenheit noch einmal, da war ich besonders tief unten, da war ich auf der Suche nach Campingplätzen, nichts lief, wir fanden nichts. Und ich sitze zerknirscht im Wagen hinten, wir hatten viele Anmeldungen. Und Gott sagt mir in diese Geschichte hinein, auch wenn du versagst, Kurt, und wenn du scheiterst, du sollst eines wissen, ich liebe dich. Er hat nicht Amen gesagt. Ich lege mich ruhig schlafen, am nächsten Tag fahren wir zurück, gucken noch zwei Plätze an, finden, die sind eigentlich eh ganz in Ordnung, buchen. Wir hatten 80 Anmeldungen, stecken die Areale ab, zahlen an. Ich sitze im Wagen hinten bei der Heimfahrt, grinse wie ein neues 50er. Und dann meldet sich Gott wieder und sagt, Kurt, du weißt aber schon, es gibt nie etwas Größeres in deinem Leben, als dass ich dich liebe. Auch wenn du Erfolg hast, Besseres gibt es nicht. Er hat mir es immer wieder gesagt, es immer wieder zu meinem Herzen durchgebracht. Und es hängt sicher mit meiner Lebensgeschichte zusammen, dass es mir manchmal sehr schwer gefallen ist, zu glauben, dass Gott mich liebt. Er hat nicht aufgehört, es an mein Herz heranzutragen. Und vor allem, er hat nicht gewartet, bis ich ideal bin. Er hat geliebt, was er vorgefunden hat. Tja, und dann hat der Paulus gesagt, er hat den Ephesern auch noch eine Kraft in euch wirken lassen, die euch zu einem Wunder in der Umgebung gemacht hat. Die Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde, die hat in euch gewirkt. Sie hat an euch gewirkt und hat aus euch das gemacht, was überraschend und erfrischend neu war für die Welt. Eine Veränderung, für die es keine Erklärung gab, weder aus der Umwelt noch in ihrem Herzen. Jeder wurde zu einer Darstellung des Lebens, das Gott immer gemeint hat. Auf einmal war der Leben da mitten im Tod. Liebe statt Hass, Vergebung statt Rachsucht. Der Wunsch, sich zu verschenken, statt zu übervorteilen. Zu teilen überhaupt, statt zu rauben. Gier konnte aufhören, weil jeder aus der Fülle Gottes empfing. Und der Neid konnte aufhören, weil jeder wusste, dass man vor Gott sowieso etwas Besonderes ist und man sich nicht länger mit anderen vergleichen muss. Und wenn du fragst, was ist das entscheidende Stichwort, woran hängt alles, dann wirst du dreimal Christus begegnen. Christus von den Toten auferweckt und mit der Kraft, die gewirkt hat, als Jesus vom Tode erweckt wurde, als diese Kraft wirksam wurde, dann war das die gleiche Kraft, die in eurem Leben wirkt. Wow. Wer mit dem Tod fertig wird, kann jedes andere Problem lösen. Seine Kraft, die nicht vor dem Tod kapituliert hat. Eine Kraft, die die Nacht des Todes in Helligkeit verwandeln kann. Und wer diesen Stein vor der Gruft bewegen kann, der kann jeden anderen Brocken in deinem Leben auch bewegen. Und dann sagt er noch, Christus in euren Herzen. Wir lesen gleich noch einen Text dazu. Ihr lebt aus der gleichen Kraft wie er. Er macht euch stark an dem inwendigen Menschen. Und ich werde nicht müde, es Menschen zuzusagen. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, sein Charakter wird dein Charakter, sein Wesen wird dein Wesen. Manche sagen, ist das nicht alles zu hoch gegriffen? Verheben wir uns da nicht? Ich frage zurück, wenn Christus in deinem Herzen wohnt, was soll denn anderes herauskommen als Christusähnlichkeit? Wenn er drin ist, kommt er doch raus, oder? Das ist nicht vermessen, das ist nicht hochtrabend oder abgehoben, das ist normal. Anders hat er sich's nicht gedacht. Nein, wir sollten es auch nicht billiger und bescheidener geben und einer Elite reservieren. Er ist da und das heißt, wenn er da ist, wirst du wie er. Und das musst du nicht bei dir herauspressen, sondern einfach annehmen als das, wie er es geschenkt hat. Dabei ist es ja nicht einmal absonderlich. Wie hat es denn ausgesehen, als Gott in menschlicher Gestalt unter uns getreten ist? Wie war er denn, als er kam? Ja, ein Baby. Schwach, klein, ohnmächtig, hilflos. Und auch als Mann, gering, schlicht, demütig, sanftmütig, freundlich, ein Wanderer, unterwegs zu Menschen, die er suchte, um ihnen zu bringen, was er von Gott zu geben hatte. Nein, er hatte gar keinen Heiligenschein gehabt. Und er schwebte nicht 20 Zentimeter über der Erde, er ging durch den Staub Palästinas als ein Handwerker. Und als er ganz besonders gottähnlich war, war er im Dienen und hat den Jüngern die Füße gewaschen und den Aussätzigen angerührt. Wenn er da ist, werden wir wie er. Weniger war nie gemeint. Das heißt es, wenn Paulus dann im Epheserbrief im 4. Kapitel, in Vers 24 und im Kolosserbrief, Kapitel 3, auch noch einmal davon redet, dass wir Christus angezogen haben, dass wir ihn jetzt an unserem Leib tragen. Tragen wir ihn an unserem Leib, wird diese völlig andere, neue Lebensweise, die ihn kennzeichnet, sichtbar. Du bist mit Christus umkleidet. Das heißt nichts anderes, als du bist makellos. Doch. Du trägst ein Gewand, das Christus heißt. In diesem Gewand kann Gott dich anschauen. In diesem Gewand bist du präsentabel. Und mit diesem Gewand stellt er dich vor die Welt. Bitte denke einmal auch so groß von dir, wie Gott dir das erlaubt. Wir sind ja solche Weltmeister in frommer Selbsterniedrigung. Aber versteht ihr, wenn wir uns erniedrigen, dann erniedrigen wir auch Christus. Wenn wir uns verachten und immer runterrechnen, dann marken wir auch am Heil etwas ab. Wenn wir sagen, wir bringen es ja doch nicht, dann ist das nichts anderes, als zu sagen, das Heil hat nur Pfusch hingekriegt bei uns. Nein, das Heil hat funktioniert. Erlöst, vergeben, begnadigt, umkleidet, dich mit Christus erfüllt. Ich möchte euch einladen und bitten, geht aufrecht in diesem fröhlichen Bewusstsein. Nein, es kommt ja eh nicht von euch und aus euch. Es kommt von Christus, aber geht aufrecht durch diese Welt, dass ihr wisst, ihr seid Christusträger. Ihr habt ihn angezogen. Er ist jetzt euer Kleid. Und in euch tritt er vor die Welt, sodass die Welt ihn sieht, nicht euch. Dritten Kapitel, die Verse 15 bis 19, da vertieft Paulus das noch einmal. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Und jetzt kommt's. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, da ist das Wort schon wieder, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Merkt ihr, wie Paulus eins ans andere reiht, nur um uns zu zeigen, Leute, da ist etwas passiert in eurem Leben, das ist schier unglaublich. Da ist etwas geschehen, das hat die Welt noch nicht gesehen. Lebt es aus, es ist alles da. Dass Christus, ihr hört noch nicht auf, durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge, Höhe und die Tiefe ist. Und die Liebe Christi erkennen, die durch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wenn du fragst, worauf zielt denn das Ganze hin? Worauf läuft es hinaus? Erkenntnis der Liebe Christi. Und diese Erkenntnis dieser Liebe, das ist natürlich ein reichlich weites Thema. Aber ich würde zunächst einmal sagen, es heißt nichts anderes als, in ihm habt ihr das Vorbild. Als Christ leben heißt lieben wie er. Und ihr habt in ihm nicht nur ein Vorbild, sondern ihr habt in ihm auch die Kraft. Doch ihr könnt lieben, wie Jesus geliebt hat. Macht euch da bitte nicht aus dem Staub. Wenn er da ist, bewirkt er das alles in euch und durch euch und wirkt das aus. Und dann werdet ihr zu einer Liebe hinkommen, die weit über das hinausgeht, wovon die Leute immer nur sagen, mag ich. Ich bin auch schon im Computerzeitalter angekommen. Likes mag ich. Und dann gibt es noch eine Börse, die sagt immer, will haben. Darauf reduziert sich bei uns das Lieben so oft. Leider, es tut mir leid. Mag ich, will haben. Wenn ich nicht mehr mag und mir nicht mehr gefällt, will nichts mehr haben. Und dann schickt man den anderen in die Wüste. Die Liebe, mit der Jesus liebt, liebt auch dann, wenn die Attraktivität überhaupt nicht da ist oder nachlässt. Diese Liebe liebt auch dann weiter, wo einer tief gescheitert ist. Diese Liebe liebt weiter, wo andere längst die Hand abgezogen haben. Leute, die mit schwärzesten Sünden erwischt wurden. Wisst ihr, diese Liebe liebt auch dort, wo Ehebruch ist. Diese Liebe liebt dort, wo jemand sonst vom Kurs abgekommen ist in seiner ganzen Lebensorientierung, schwer schuldig geworden ist. Diese Liebe liebt dort, wo am anderen nichts dran ist, hört er nicht auf zu lieben. Im Römerbrief im 5. Kapitel steht mein Lieblingstext, wo Gott sagt, in Christus sind wir geliebt worden, als wir schwach waren. Und schwach, das hieß unansehnlich, nicht beeindruckend. Es gibt also Leute, die haben eine Figur wie eine eingetretene Wirtshaustür. Die sind so schmal und so schlank, die werfen nur jeden zweiten Tag mal einen Schatten. Die schauen nichts gleich. Und Gott sagt, ich habe dich lieb. Und Gott sagt, ich habe sie geliebt, als sie gottlos waren, als sie sich alle Mühe gegeben haben, mich loszuwerden. Und ich habe sie geliebt, als sie Feinde waren und vom Ziel und vom Kurs abgekommen sind. Und weißt du was, sagt Gott? Ich habe nicht einmal gewusst, ob diese Liebe erwidert werden würde. Das ist Liebe. Nicht nur will haben, weil ich mag, sondern dabei bleiben, wo etwas nicht attraktiv ist. Annehmen, was nicht anziehend ist. Von Gott lernen, das Schwache, das Schwierige zu lieben. Selbst wenn man nicht weiß, ob da etwas zurückkommt. Und daraus wird dann eine Liebe, die reicht in die Breite. Jede Kultur, jede Mentalität. Da ist ja niemand, den Jesus nicht geliebt hätte. Palästinenser und Juden, Rumänen und Roma, Sudan und Mikronesien, Indien. Das Vorrecht, wenn man mit Mission beschäftigt ist, dann macht man diese erstaunliche Entdeckung, wenn man durch die Welt kommt, liebt Gott doch wirklich jeden. Wer hätte das gedacht? Seine Liebe ist weit genug, jeden einzuschließen. Juden und Heiden, schwarze, weiße, bunte, Männer, Frauen, Kinder, Eltern, hohe, niedrige, Sklaven und Freie und Fremde, oh ja. Und wenn du durch diese Welt gehst, dann sieh das einmal so, Perspektive. Du hast noch nie einen Menschen in die Augen geschaut, den Gott nicht unbeschreiblich liebt. Und diese Liebe währt auch in die Länge. Lange genug, um uns in die Ewigkeit zu tragen. Eine zeitliche Erstreckung ist im Blick. Sie währt seit 2000 Jahren nach Christi Geburt und hat eine Vorgeschichte, die reicht zurück ins Paradies. Und sie ist so frisch und neu wie ehedem. Diese Liebe hört nicht auf, nutzt sich nicht ab, läuft nicht aus, erstarrt nicht, hört nie auf zu glühen, dauert. Und sie liebt in die Tiefe, hat in die Tiefe von Verlorenheit hinuntergereicht, reicht in alle sozialen Schichten hinab, erreicht den Verkommensten, erreicht die Schwächsten und erreicht uns in unseren Schwächen und reicht sogar hinab in die tiefen Schichten unserer Seele, berührt uns da und kann uns da verwandeln. Oh ja. Und sie führt uns in die Höhe, trägt uns in die Ewigkeit. Höheres, Größeres gibt es nicht. Liebe, das Wesen Gottes schlechthin. Und diese Liebe trägt uns nach Hause, auch wenn es nach Turbulenzen in dieser Welt knapp werden wird. Aber er bringt uns heim, sicherlich. Wir wissen alle, das Klima wird rauer, feindseliger, heftiger. Wir sind das, wie gesagt, nicht gewohnt, habe ich am Anfang gesagt. Wir sind ein bisschen zu verwöhnt. Aber es geht nicht darum, ob wir durchkommen und ob Gott uns durchbringt und ob wir das irgendwie alles überstehen. Es geht immer nur um die eine Frage, mitten in dem ganzen Chaos, mitten in dem Schlamassel, mitten in den Unsicherheiten. Übrigens, es ist noch lange nicht so schlimm wie im Zweiten Weltkrieg. Gell? Mittendrin. Diese Berufung lebt mein Leben aus. Ich habe euch beschenkt, sagt Gott, mit Heil, mit Gnade, mit Vergebung, mit Christus, mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Ich habe eine ganze Büchse an Geschenken in euer Leben hineingelassen und es lebt das aus, denn ihr seid mein Geschenk an diese Welt. Und so dürfen wir es ausgeben, was wir empfangen haben, einfach weiterleiten, was uns geschenkt würde. Und beim Ausgeben müssen wir uns auch nicht verausgaben. Wir dürfen verschwenderisch leben und wir werden nicht ärmer davon. Wir wurden so reich gemacht. Weil wir reich wurden, dürfen wir andere bereichern. Und wenn du fragst, wie gesagt, immer wieder diese eine Sache, leb so, dass Gott, der in dir ist, durch dich an deinem Leben erkannt wird. Und die beste Botschaft, es ist geschenkt. Das Allerbeste ist, es geschieht mühelos. Nein, wir sollen nicht glänzen aus eigenem, aber wir sind eingeladen zu spiegeln. Die letzten Reihen sehen es vielleicht nur auf der Leinwand. Und mir gefällt die Sache mit dem Spiegel. Erstens, man kann Leute blenden und aufwecken. Entschuldigung. Das Zweite, dieser Spiegel hat das Bild, das er widerspiegelt, nicht in sich. Gell? Drehe ich den Spiegel weg, sieht man nichts. Er trägt das Bild nicht in sich. Aber wenn ich auf dein Gesicht richte, dann trägt er auf einmal dein Bild. und spiegelt es. Und wisst ihr, was der Spiegel noch macht? Er strengt sich nicht an. Ihr habt noch nie einen Spiegel gesehen, der schwitzen würde, wenn er spiegelt. Er spiegelt mühelos. Übrigens, ich habe ein zweites Exemplar. Das ist voller Sprünge und Risse. Und selbst wenn ich dir das vors Gesicht halte, sieht man immer noch dein Gesicht. Es ist ein bisschen leicht verzerrt, aber es ist immer noch ein Spiegelbild. Würde ich euch gerne mitgeben als wichtigste Sache. Deine Berufung, etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Beschenkt mit allem, was dazu notwendig ist. Eine Spiegelung seines Wesens in dieser Welt sein. Und dann wissen, es geht völlig mühelos. Denn alles ist da, was dazu notwendig ist. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir nichts, aber rein gar nichts aus uns selber erzeugen müssen, hervorbringen, um es beeindruckend dann vorzuweisen. Ich danke dir dafür, dass du uns alles bist. Mit dir hast du uns alles geschenkt. Und dass du in unseren Herzen lebst, ist der größte Schatz und das größte Geschenk. Und dann werden wir zu Menschen, die eine Erkenntnis der Liebe Jesu ausleben, eine Liebe, die mehr ist als mögen, sondern eine Liebe, die bereit ist, vielleicht auch zu leiden, aber eine Liebe, die vor allem nicht aufhört. Und das ist das Beste, was wir dieser Welt geben, in Zeiten, wo die Liebe vielleicht in vielen schon erkaltet. Da machst du aus uns noch einmal eine großartige Darstellung deines Wesens. Das ist unsere Berufung und Bestimmung. Nicht davonkommen oder irgendwie durchkommen, sondern dich dieser Welt vorstellen. Amen.